Deutschlandfunk Kultur Interview.
Nach den Anschlägen auf die Synagoge von Halle oder den Mord an Walter Lübcke, um nur zwei dieser Ereignisse zu nennen, soll es nun endlich ein Demokratiefördergesetz geben. Das soll heute im Kabinett beschlossen werden, damit die Organisationen und Initiativen, die sich für Demokratie und gegen Rassismus, gegen Antisemitismus einsetzen, sich nicht immer von Förderung zu Förderung hangeln müssen. Aber mehreren Verbänden geht das Gesetz nicht weit genug. Und warum das so ist, das will ich jetzt von Heiko Klare wissen. Er ist Sprecher des Bundesverbandes Mobile Beratung e.V. Das ist ein Dachverband von 50 mobilen Beratungsteams bundesweit. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau von Billerbeck.
Ein Zitat: Mit dem Gesetz wollen wir den Menschen den Rücken stärken, die sich antidemokratischen und menschenfeindlichen Strömungen entgegenstellen. Das hat Bundesfamilienministerin Lisa Paus gesagt. Damit dürften Sie und alle Ihre Initiativen gemeint sein. Grund zur Freude also, dass dieses Gesetz heute im Kabinett beschlossen wird, oder nicht?
Also grundsätzlich ist es erstmal sehr gut, dass nach 15 Jahren Diskussion jetzt ein solches Gesetz im Kabinett erstmal beschlossen werden soll und dann natürlich auch in den parlamentarischen Beratungsprozess gehen wird. Es ist allerdings so, dass ich zwar Frau Paus und auch Frau Faeser abnehme, dass sie die Leute vor Ort und auch die Beratungsstellen, die Fachorganisationen unterstützen und stärken wollen. Das ist ja auch seit vielen Jahren erklärtes Ziel der Bundesregierung. Allerdings ist das Gesetz in dem jetzt vorliegenden Referentinnenentwurf eigentlich nicht dazu geeignet, das zu tun, weil es nur den Rahmen für den Bund absichert, aber nicht konkrete Verbesserungen für die Projekte beinhaltet.
Wie sieht denn die gegenwärtige Förderung von Initiativen wie denen, die Sie in Ihrem Dachverband vertreten, aus und wo sind aus Ihrer Sicht die Schwachstellen?
Also die sehr konkrete Situation ist im Moment, dass unsere Kolleginnen in den Beratungsteams, die ja vor Ort in allen Bundesländern Menschen unterstützen, Initiativen unterstützen, von der Freiwilligen Feuerwehr bis zur Antirassismus-Initiative, die sich gegen Rechtsextremismus und andere Ungleichwertigkeitsvorstellungen einsetzen. Diese Kolleginnen, die stehen jetzt vorm Briefkasten und warten darauf, dass der Bewilligungsbescheid für das kommende Jahr eintrifft. In manchen Bundesländern ist das vielleicht schon der Fall, in manchen wird es noch ein bisschen dauern und dann kann man mit viel Glück noch vor dem Jahreswechsel die Arbeitsverträge für das kommende Jahr unterschreiben. Das ist in einem Bereich, der politisch eigentlich über die Jahre von unterschiedlichen Bundesregierungen immer wieder als zentral angesehen wurde, aus unserer Perspektive natürlich ein Trauerspiel, dass wir da einerseits mit Blick auf die KollegInnen, die dort arbeiten, eine hohe Fluktuation haben, eine große Unsicherheit bei den Mitarbeitenden und dass wir auch den Beratungsnehmenden gegenüber eigentlich nur durch den Idealismus der Mitarbeitenden, der Beraterinnen und auch der Geschäftsführung vor Ort eine vertrauensvolle Beziehung über den Jahreswechsel hinweg anbieten können, weil wir immer wieder diese jährlich befristete Förderung haben.
Das heißt, das Gesetz bringt jetzt erstmal nur für den Bund klare Vorgaben, aber den Projekten, denen es nützlich sein soll, hilft es noch gar nicht.
Zumindest in der jetzt vorliegenden Form. Wir hoffen natürlich, dass sich jetzt in der Kabinettsberatung und auch in der parlamentarischen Beratung das noch ändern wird. Deswegen reden wir gerade viel und hoffen, dass wir mit unseren Argumenten durchdringen, die ja nicht nur unsere sind, sondern von vielen zivilgesellschaftlichen AkteurInnen geteilt werden, vom Sport über die Gewerkschaften bis hin eben zu solchen Fachorganisationen. In der jetzigen Form ist es so, dass vor allem der Rahmen für den Bund gesichert wird. Und das ist genau richtig, das zu tun. Das ist ein wichtiger Schritt, dass der Bund eben nicht mehr nur auf der Basis des Kinder- und Jugendplanes anregend finanzieren kann, sondern dieses Feld als eine dauerhafte Aufgabe festschreibt. Was aber fehlt, sind sehr konkrete Beschreibungen dessen, was diese Förderung dann ausmacht. Das heißt, wie lang ist die Förderdauer? Wie können die Projekte tatsächlich abgesichert und längerfristig gefördert werden? Wie sieht die Mitwirkung der Fachträger an der Weiterentwicklung aus? Wie werden die Richtlinien erstellt? All das ist nicht konkretisiert im Gesetz und das ist der Kern unserer Kritik.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie haben ja vorhin auch so ganz beiläufig gesagt, die Diskussion läuft schon seit 15 Jahren. Befürchten Sie auch, dass die Förderung durch den Bund ja weiterhin von der politischen Wetterlage abhängt? Also welche Koalitionen da regieren? Wieso das?
Genau, das ist einerseits, welche Koalitionen reagieren und wie sehr im Fokus dieses Thema gerade steht. Wir haben im Moment natürlich eine Zeit, wo wir jetzt zuletzt mit den Razzien, den bundesweiten, aber auch mit den Anschlägen und Morden, die Sie gerade selbst erwähnt haben, in der Anmoderation natürlich einen großen Fokus auf dem Thema haben. Das war nicht immer so. Ich glaube aber, dass das Thema einfach, und das wird gerade anerkannt, und das ist wie gesagt der Punkt, den wir sehr unterstützen, dass das Thema ein wichtiges ist, in dem der Bund dauerhaft aktiv sein muss. In der jetzigen Form würde das mit dem Gesetz zwar einen rechtlichen Rahmen bekommen, wie diese Förderung konkret aussieht, wie hoch die Mittel sind und ob sie eben mittel- oder langfristig angelegt sind. Das ist in der jetzigen Form des vorliegenden Referentinnenentwurfs nicht festgeschrieben. Und da sind wir nach wie vor auf hoher See. Das heißt, für die Kolleginnen vor Ort ist unklar, was dann im nächsten Jahr ist. Und so wie wir es im Moment sehen, wird sich das vorerst nicht ändern, außer es ändert sich noch was am Gesetzentwurf.
Aber nun wurden ja in der Vorarbeit zu diesem Gesetz auch die Meinungen aus der Zivilgesellschaft, also vermutlich auch von Ihren Beratungsteams, eingeholt. Wie erklären sich, dass die Vorschläge da nicht oder nur zum Teil aufgegriffen wurden?
Das ist eine spannende Frage, die ich auch an die Ministerin und an die Häuser habe, denn also an die Ministerien, denn natürlich haben auch wir und viele andere insgesamt um die 200 Organisationen aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich Stellung genommen im Frühjahr zu einem Diskussionspapier, was zu einem sehr frühen Zeitpunkt, und das ist tatsächlich ein Vorgehen, was nicht üblich ist in Gesetzgebungsprozessen, was wir auch begrüßt haben, Stellung genommen zum Diskussionspapier. Man kann aber vielleicht auch daran sehen, dass dann bei der Konferenz, in der die Ergebnisse dieses ersten Diskussionsprozesses präsentiert werden sollten, schon während unsere Kolleginnen noch in Berlin in dem Tagungsraum saßen mit den Ministerinnen, die Pressemitteilung der Ministerien rausging, dass der Beteiligungsprozess nun beendet sei. Das ist misslich, das ist sicherlich auch eher ein zeitliches Versehen gewesen, aber es zeigt vielleicht auch dann die Frustration nach 15 Jahren, dass man dann da sitzt und auf seinem Handy diese Pressemitteilung liest, während man gerade eigentlich noch mitten im Beteiligungsprozess ist und davon ausgeht, dass alles, was bei dieser Tagung gesagt wird, auch noch Einfluss nimmt. Das heißt also, es ist, glaube ich, ein ungewohnter Weg für die Ministerium, diese Offenheit gegenüber der Zivilgesellschaft zu zeigen und gegenüber den Trägern. Ich glaube aber, in einem Gesetz, das den Namen Demokratiefördergesetz trägt, ist das unabdingbar, dass man auch im Verlauf und im weiteren Ausführen dieses Gesetzes und der darauf basierenden Förderrichtlinien auch demokratische Mitsprache für die geförderten Träger, die ja nicht zuletzt auch ein sehr gutes Ohr an dem haben, was vor Ort die Stimmung in der Gesellschaft ist, was in den Kiezen, in den Vierteln, in den Dörfern gesprochen wird. Ich glaube, dass es das braucht und das ist bisher eben nicht der Fall.
Kritik am geplanten Demokratiefördergesetz. Heiko Klare hat sie uns erläutert, Sprecher des Bundesverbandes Mobile Beratung e.V. Besten Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.